Willkommen zum Podcast Nummer 2 zum Thema IFG in Berlin. Und dazu sitzen wir im Abgeordnetenhaus im Podcaststudio der Piratenfraktion Berlin. Und bei mir sind Simon Weiß, hallo.
Hallo.
Und Jochen, der Justiziar von,
hallo.
Von den Piratenfraktionären, so sagt man es, ne? Ja. Ihr beide habt ja einen ziemlichen Fokus darauf, das IFG, das Informationsfreiheitsgesetz in Berlin, einzusetzen für eure Arbeit. Das wirkt ja erstmal ein bisschen seltsam so. Informationsfreiheitsgesetz, das ist ja eigentlich was man, wenn man es zumindest kennt, verbindet mit Journalisten oder mit Bürgern. Die kommen jetzt nicht über besondere Zugänge an Informationen und deswegen stellen sie eine Anfrage an Behörden. Und ihr als Parlamentsfraktion müsstet ja eigentlich viel näher dran sein am Staat und da müsste es doch eigentlich möglich sein, einfach hinzugehen zu den Behörden und zu sagen, ja, gib mir doch mal das Dokument oder hier, ich bin Abgeordneter, ich habe ein besonderes Recht, gib mir doch das Dokument. Macht ihr das dann nicht so?
Doch, auch. Es gibt zwei Gründe beziehungsweise zwei Szenarien, in denen es sinnvoll ist, sich dann aufs IFG zu berufen. Das eine ist, wir sind ja Landesabgeordnete und wir haben keinerlei Einsichtsrechte gegenüber dem Bund. Mhm. Und das schließt auch einige Dinge mit ein, die dem Geltungsbereich des Bundes, also wenn des Bundes IFG oder beziehungsweise naja, nee, das ist ja nicht, Entschuldigung. Das schließt auch einige Dinge ein, die im Geltungsbereich des Bundes liegen. Ein konkretes Beispiel, wo wir viel gemacht haben, sind die Jobcenter. Da kommen wir mit den Akteneinsichtsrechten nicht weiter, weil es von Bund und Ländern gemeinsam getragene Einrichtungen sind. Deshalb haben wir da viel mit dem IFG gemacht. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt und das ist der, ja, als Abgeordneter habe ich das Recht, es steht auch in der Berliner Landesverfassung, ich kann mir alle, also nicht alle, aber es ist eigentlich eine relativ scharfe Regelung, Akten der Verwaltung angucken. Es gibt aber einmal das Problem, das kann ich zwar machen, ich kann die aber nicht veröffentlichen und ich kann eigentlich auch mit niemandem darüber reden, im Zweifelsfall, wenn die irgendwie vertraulich sind. Das macht natürlich die Verwendung für die politische Arbeit schwer. Wenn ich nach dem IFG was beantrage, habe ich es als Dokument vorliegen und kann es üblicherweise auch veröffentlichen, wobei es dann natürlich auch wiederum eigene Schwierigkeiten gibt. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit und reden kann man auch drüber. Das andere ist, interessanterweise habe ich zwar Akteneinsichtsrechte, aber über, im Gegensatz zu dem, was IFG festgeschrieben ist, überhaupt keine sagen wir mal, Verfahrensrechte. Es gibt keine Fristen, innerhalb derer die Berliner Verwaltung meine Abgeordneten-Einsichtsrechte bescheiden muss. Es gibt keine Regeln darüber, wie das ausgestaltet ist. Schlimmstenfalls halt, also im IFG gibt es ja dann normalerweise die Möglichkeit, dass man die Dokumente als Dokumente tatsächlich erhält. Das ist bei Akteneinsichtsrechten in dem Sinne gar nicht garantiert, sondern es kann halt einfach heißen, man darf dann in einem Raum mit dem Aktenordner und sich den angucken. Was auch für die Arbeit oft nicht das Praktischste ist. Mhm.
Und machen das andere Fraktionen dann auch? Heißt das, dass die Verwaltung hier in Berlin einfach geflutet wird von IFG-Anträgen aus allen Seiten?
Naja, geflutet würde ich nicht sagen. Ist aber interessant, dass tatsächlich dieses Instrument für die parlamentarische Arbeit, IFG-Anfragen zu benutzen, was wir sehr stark benutzen, vorher wohl nicht so präsent war bei anderen Fraktionen, es sich aber auch weiter verbreitet hat.
Mhm. Aber dann gebt vielleicht mal einen kurzen Überblick, was fragt ihr denn in der Regel so an, was habt ihr denn in letzter Zeit so bekommen über das IFG, was vielleicht anders nicht an die Öffentlichkeit gekommen wäre?
Also wir machen in verschiedenen Bereichen verschiedene Anfragen. Ist eigentlich schon eine ganz gewohnte Übung. Irgendwie, ach, das Dokument fordern wir mal per IFG an, so. Mhm. Aber wir wissen, es ist halt auch der schnellste Weg, wenn es jetzt nicht irgendwie gerade möglich ist, es über einen Ausschuss zu bekommen oder so. Ich habe ja schon Jobcenter erwähnt, wo wir sehr viel systematisch auch nachgefragt haben, nach internen Weisungen und Verträgen und so weiter. Was jetzt zum Beispiel das letzte war, was wir so, da kann vielleicht Jochen mehr zu sagen, weil das alles über seinen Schreibtisch geht.
Es geht Eigentlich erst über meinen Schreibtisch, wenn es anfängt zu eskalieren. Also ich habe einen Prozess definiert, wie die IFG-Anfrage an sich von den anderen Referenten bearbeitet werden kann. Und erst wenn da irgendwas schiefläuft und die Dokumente eben nicht ohne Widerstand kommen, dann landet es auf meinem Schreibtisch. So sollte es zumindest sein.
Und wie häufig ist das der Fall? Eskaliert das meiste oder ist das die Ausnahme, dass...
Es ist eigentlich die Ausnahme, dass es eskaliert. Also es ist tatsächlich die Ausnahme und es sind vor allem die Berliner Behörden, die da manchmal komische Rechtsauffassungen haben und zum Beispiel die Jobcenter und die Bundesbehörden, okay, mit der Bundesagentur für Arbeit sind wir immer noch vor Gericht und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das zu Ende ist. Das ist aber nur eine ganz spezielle Frage. Grundsätzlich reagieren die wesentlich professioneller als Berliner Behörden. Was wir tatsächlich systematisch abgefragt haben, sind interne Weisungen und Arbeitshilfen und vertragliche Beziehungen von Jobcentern, und zwar ausgehend vom Kundenkontakt bis hin zur Bundesagentur. Also da sind verschiedene Stufen. Da gibt es einerseits die sogenannte Trägerversammlung. Das ist das, wo die Jobcenter Träger sich untereinander abstimmen. Das sind hier in Berlin die Bezirke und die Bundesagentur. Informationsrechtlich zuständig dafür ist die Bundesagentur. Dann gibt es eben Weisungen der Bundesagentur an die einzelnen Jobcenter und Zielvereinbarungen mit den Regionaldirektionen.
Was genau steht in diesen Zielvereinbarungen drin?
Da steht, also bisher haben wir nur eine Blanko-Zielvereinbarung. Die konkreten haben wir noch nicht.
Okay.
Da steht aber drin, welche Indikatoren wie nach einem gewissen Zeitraum ausschauen sollen. Also so und so viele Leute in Maßnahmen schicken, so und so viele Leute in den echten Arbeitsmarkt vermitteln.
So Leistung. Und so viele Sanktionen vergeben?
Das glaube ich steht nicht drin, aber es steht drin, dass alles billiger werden muss und da sind Sanktionen natürlich ein gutes Mittel. Mhm. Das ist das eine. Das andere, was systematisch abgefragt wurde, sind die Jugendämter und Hilfe zur Erziehung. Das ist hier in Berlin eine bezirkliche Aufgabe. Und auch da gab es irgendwann mal eine Serie von 12 Anfragen, die alle auch beantwortet wurden. Bei den Jobcentern gab es, hier ist irgendwo der Link mit dem Überblick auf die Gerichtsverfahren, die wir geführt haben, 3 oder so, die sich ursprünglich geweigert haben, etwas rauszugeben. Und die Verfahren sind alle mit einer erledigten Erklärung geendet. Also die haben dann während des Gerichtsverfahrens die Akten rausgegeben, haben die Verfahrenskosten bezahlt. Das ist für alle Beteiligten billiger und schneller.
Ja. Mhm. Und ein Bereich, wo wir viele Anfragen gestellt haben, ist der polizeiliche Bereich, so für bestimmte Maßnahmen und bestimmte Technik, Unterlagen zu bekommen. Was da ist, glaube ich, wenn man sagen, die Erfolgsquote ein bisschen niedriger, weil es da oft das Argument halt der Sicherheit gibt, dass bestimmte Dinge halt nicht öffentlich werden dürfen.
Ja, da habe ich auch tatsächlich eine eigene Erfahrung, weil ich ja versucht habe, aber da war ich sicher auch nicht der Einzige, an die Liste der kriminalitätsbelasteten Orte zu kommen, wo halt gesagt wird, da...
Wir zum Beispiel nicht mal, also die kriegen, die haben wir tatsächlich nicht mal so gekriegt, also nicht mal als Abgeordnete.
Mhm. Ja. Ich habe dann den Weg herum versucht und habe gesagt, okay, wenn das Bekanntwerden der aktuellen Liste jetzt das den Erfolg von Maßnahmen verhindern würde, dann kann ich ja vielleicht die Liste von 2010 anfragen und fragen, welche Orte das sind. Aber da wurde dann gesagt, nee, die Überschneidungen sind so groß zwischen diesen beiden Listen. Das würde weiterhin den Erfolg der Maßnahmen
verhindern. Ja, manchmal ist das aber auch unterhaltsam, was die, also manchmal wissen wir, was nicht übers IFG rauskommt, weil wir die Unterlagen auf anderem Weg bekommen haben. Mhm. Gerade bei der Polizei sind uns da 2, 3 Dokumente bekannt geworden, wo nicht ganz nachvollziehbar ist, warum das konkrete Ding, das in der IFG-Antwort geschwärzt ist, jetzt geschwärzt ist oder nicht. Also ich glaube, beim der Anweisung über das Anti-Konflikt-Team auf Demos ist geschwärzt, was für Einsatzfahrzeuge die benutzen oder so etwas. Oder was für Dienstkleidung die tragen sollen. Also wirklich Pillepalle. Also dass nicht unbedingt herausgegeben wird, was für eine Bewaffnung die mit sich rumtragen, ist eher offensichtlich, weil das ja tatsächlich Auswirkungen auf die Sicherheit der Beamtinnen und Beamten haben kann. Aber ansonsten haben die da etliche Stellen gestellt, wo wir uns fragen, geschwärzt, wo wir uns fragen, warum.
Und dann ein größeres Problem, was ihr wahrscheinlich dann nicht so richtig habt, aber alle anderen, ist, dass ja eine Besonderheit des Berliner IFG ist, dass jede Anfrage nach der Gebührenordnung mindestens 5 Euro kosten soll, während einfache Anfragen in anderen Bundesländern, zumindest da, wo es auch ein Informationsfreiheitsgesetz gibt, kostenfrei sind, also gebührenfrei sind für die Antragsteller. Ihr habt dann einfach die Fraktionskasse und die zahlt dann für Gebühren oder seid ihr sowieso grundsätzlich von diesen Gebühren ausgenommen?
Wir sind nicht von den Gebühren ausgenommen.
Nein, es gibt einen Ausnahmetatbestand in der Verwaltungsgebührenordnung. Wir sind grundsätzlich von Verwaltungsgebühren ausgenommen, außer, da gibt es dann eine Rückausnahme, diese Tatbestände für die nach dem IFG. Also da müssen wir trotzdem bezahlen. Es gibt dann aber eine Ausführungsanweisung des Fragerechts von Parlamentarierinnen, in der drin steht, dass in Anlehnung an 45.2 der Verfassung, dass das Fragerecht auch die IFG-Anfragen, wenn sie nicht komplex sind, bitte kostenneutral beantwortet werden sollen.
Und kostenneutral also, heißt?
Wir zahlen nichts.
Okay.
Also für die meisten Anfragen zahlen wir nichts. Es gibt auch da Unterschiede von Behörde zu Behörde. Der Landesrechnungshof zum Beispiel achtet immer sehr genau darauf, dass er seinen gesamten Verwaltungsaufwand wiederbekommt. Auch da gibt's, das steht aber auch in den Berichten des Informationsfreiheitsbeauftragten regelmäßig drin, dass die Auslegung dieser Gebührentatbestände immer wieder komisch ist. Und ich glaube, das Bezirksamt Neukölln haben wir irgendwann von 300 auf 30 Euro runtergedrückt.
Da gibt's auch interessante Beispielfälle, kann man sich auch mal in den Jahresberichten der Informationsfreiheitsbeauftragten, Datenschutz-Informationsfreiheitsbeauftragten auch in Berlin angucken, dass gerade, das betrifft gerade die Bezirke tatsächlich, weil gerade in den Bezirken die Auslegung des Berliner IFG oft exzentrisch ist, es da schon Fälle gibt, in denen sehr komische Maßstäbe angelegt werden daran, was die Gebühr ist. Zum Beispiel, wie viel sich der Antragsteller leisten kann. So. Dann wurde die Frage, ob die wirtschaftliche Situation des Antragstellers ein Kriterium sein darf bei der Festlegung der Gebühr.
Das ist eine interessante Auslegung noch, ja. Naja, wenn das dann dem Antragsteller zugutekommen würde im Zweifelsfall.
Ja, die Sache ist die, es steht irgendwo als zulässiges Kriterium drin. Mhm. Grundsätzlich, was Verwaltungsgebühren angeht, aber man hat ja eigentlich mehr den Verdacht, dass es halt so gemeint ist, dass es im positiven Sinne berücksichtigt werden kann und nicht zu Ungunsten des Antragstellers.
Der hat genug, können wir das Doppelte verlangen.
Ja.
Ja, ich kann mich an eine Anfrage erinnern. Wir haben jetzt ja knapp 500 Anfragen an Berliner Behörden schon auf Frag den Staat insgesamt gehabt. Einen Fall der Polizei Berlin, die haben dann ein bisschen aufgeschlüsselt, wofür sie dann ihre 15 Euro Gebühren genau aufwenden wollen, beziehungsweise warum sie das in Rechnung stellen. Und eine, ich glaube, das waren dann knapp 11 Euro Personalkosten und 1 Euro waren dann das Versenden von einer E-Mail. Das haben sie dann gesondert da in Rechnung gestellt.
Mhm. Ja, da gibt es auch eine tatsächlich in dem Gebührenkatalog eine Pauschale für wie teuer ist es, eine E-Mail zu versenden.
Ein Euro. Dann ist das also teurer per E-Mail als per Post. mit 62 ja, oder ja. 70 Cent inzwischen.
Ja, das sind ja die Kosten der das die fiktiven Kosten, die für die Verwaltung angesetzt werden. Die sind bei Posten wahrscheinlich nur, die sind bei Posten noch höher sein.
Okay.
Das ist ja nicht nur das Porto. Ja. Das ist ja der große Aufwand das,
drumherum. Eintüten.
Ja, ja.
Ja, da gibt es eine sehr ausführliche Tarifstelle, die 1001 in der Anlage zur Verwaltungsgebührenordnung.
Das ist tatsächlich die E-Mail mit drin, ja.
E-Mail habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber Erstellungen von Plots sind mit drin. Mhm.
Es ist übrigens interessant, auch noch eine andere Besonderheit des Berliner IFG, bis vor ein paar Wochen, gab es tatsächlich, war die Verwaltung tatsächlich nicht verpflichtet, in Berlin, Anfragen per Mail überhaupt zu beantworten. Sondern hat es aus reiner Kulanz gemacht. Mhm. Wobei Kulanz in dem Fall natürlich heißt, dass man sich damit auch selbst Arbeit erspart. Mhm. Aber eigentlich ist nur die, in die schriftliche Beantragung im Gesetz vorgesehen. Ist inzwischen jetzt nicht mehr so.
Ja, und damit kommen wir vielleicht ganz gut in die Richtung, was sich so geändert hat in den letzten Jahren im Berliner IFG, im Gesetz. Und dazu ist wahrscheinlich ganz gut, erstmal so einen groben Überblick zu geben. Also das Berliner IFG, das gibt's ja seit 1999.
Ja, eines der ersten.
Genau. Ich glaube, man kann so grob unterscheiden zwischen drei Generationen von Informationsfreiheitsgesetzen in Deutschland. Die erste Generation, dazu gehört dann auch Berlin. Das sind Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, alle so um die Jahrtausendwende herum mit ihren Informationsfreiheitsgesetzen. Dann war erstmal ein bisschen Sense, da ist nicht viel passiert. Und dann gab es 2006 das Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene, das dann wiederum so eine kleine so einen kleinen Run auf IFG veranstaltet hat, unter anderem Hamburg, Schleswig-Holstein haben dann ihre IFG verabschiedet und dann jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wiederum dann mit dem Hamburger Transparenzgesetz so eine dritte Generation mit weiteren Gesetzen, die jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg jetzt auch gekommen sind. Das heißt, Berlin gehört dazu den Frühen und das ist vielleicht, wenn man sich das Gesetz so ansieht, gar nicht so eine schlechte Sache, oder?
Es ist halt, eine Frage ist halt, womit man es vergleicht. Es war damals und es war dann lange Zeit lang eines der, wenn nicht das, stärkste Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland. Mhm. Es hat diesen Status auch eigentlich erst mit dem Hamburger Transparenzgesetz verloren. Mhm. Jetzt allerdings haben wir natürlich jetzt ist es im Mittelfeld. So. Dadurch, dass halt irgendwie auch nach dem Vorbild von Hamburg da weitere Sachen gemacht wurden. Was es halt nicht hat, sind halt solche starken Veröffentlichungspflichten. Mhm. Außer wirklich punktuell. Abwägungsfragen, die da drin stecken, können auch einiger auch stärker sein, wobei es zu den Informationsfreiheitsgesetzen gehört, die, was die private, also insbesondere wirtschaftliche Interessen angeht, zumindest eine Abwägung vorsehen, was ja viele nicht tun. Auch das Bundesinformationsfreiheitsgesetz nicht.
Ja.
Es ist halt seit es 99 in Kraft getreten ist, nicht, also zu keinem Zeitpunkt einer großen Veränderung unterworfen worden.
Vielleicht sollte man auf diese Abwägungspflicht nochmal genauer eingehen, was das genau ist. Das sind dann ja in der Regel die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen, die berührt sind. Vielleicht kann einer von euch beiden ein bisschen erklären, was das in der Praxis bedeutet, wenn es eine Abwägungsklausel gibt im Gegensatz zu, wenn es keine gibt.
Ja, also es gibt ja verschiedene Ausschlussgründe, eine Information nicht zu bekommen. Das ist so ein Katalog, der sieht in jedem Informationsfreiheitsgesetz im Wesentlichen ähnlich aus. Es ist auch der muss auch ähnlich aussehen, weil der an einer bestimmten Grundrechtspositionen orientiert ist. Das ist halt eine Sache, zum Beispiel persönliche Daten, logischerweise, oder halt irgendwie Gefährdungen der, gibt es halt verschiedene Figuren, aber so der Sicherheit oder der so weiter. Und eine davon ist halt der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Nur ist, was man wissen muss, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist, dass der Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses, der da verwendet wird, der rechtliche, der verfassungsrechtliche Begriff, ein sehr, sehr weiter ist. Mhm. es im Wesentlichen davon auszugehen ist, dass jeder Vertrag, den eine öffentliche Stelle mit einem Unternehmen der Privatwirtschaft schließt, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthält. Und wenn es die Form der Vertragsgestaltung ist.
Das heißt, die haben eine bestimmte Struktur in ihrem Vertrag. Und,
ja, das ist, genau. Also wie so ein Mustervertrag aussieht, das kann als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis gelten, weil da könnte sich ja irgendwie ein Konkurrent das angucken und sagen, interessant, so machen sie das, das machen wir dann auch. So wird das argumentiert und das führt halt dazu, dass wenn man das jetzt als ein absolutes Ausschlussrecht festschreibt, sagt, wenn da Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind, dann müssen die nicht beziehungsweise werden die nicht rausgegeben, dass man dann in einem großen Bereich gerade ja eigentlich sehr interessanter Informationen, weil Verträge mit Privatunternehmen sind ja oft ein interessanter Bereich, weil es ja um Festlegungen geht, die eben nicht über die also oft um Festlegungen, die halt quasi nicht irgendwie in irgendeinem Gesetz oder einer Verordnung stehen, sondern halt einfach auf privatrechtlicher Pflichten, die der Staat eingeht, sich ergeben. Macht es natürlich oft interessant, so. Gerade wenn irgendwie es um eine Aufgabenübertragung an Private geht, natürlich. Dass das dann oft also pauschal rausgenommen wird. Eine Abwägungsregelung, wie es in Berlin gibt, sagt dann, es ist dann, das ist dann natürlich eine sehr allgemeine Formulierung, aber es ist dann eine Abwägung zu treffen zwischen den Interessen der Privaten, die da ihre Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse haben, und dem öffentlichen Interesse. Also wenn das öffentliche Interesse überwiegt, dann sollte.
Aber mein Eindruck ist, dass in der Praxis, selbst wenn es so eine Abwägungspflicht gibt, das immer noch nicht dazu führt unbedingt, dass die Behörde dann so eine Abwägung vornimmt, sondern dann unter Umständen immer noch davon ausgeht, dass die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wichtiger sind, wenn sie denn überhaupt vorliegen, aber die sagen dann, die liegen vor und die sind im Zweifel sowieso wichtiger, weil die sich dann den Ärger ersparen mit den Unternehmen eventuell dann.
Das ist richtig. Also da kann man anfangen bei der Definition des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses. Eins davon ist, dass der verfügungsberechtigte Betriebsinhaber bestimmen kann oder sagen muss, dass er etwas für ein Geheimnis hält. Das ist ein Tatbestandsmerkmal. Wenn er nicht gewillt ist, das geheim zu halten, dann ist es... Es gibt dann noch das berechtigte Interesse, das er daran hat. Das ist ein weiteres Tatbestandsmerkmal. Und gefühlt ist es so, auch bei Berliner Behörden, sobald der Geschäftsinhaber sagt, das will ich nicht veröffentlicht haben, sehen die das als verbindlich an und versuchen das auch gegenüber dem Informationsfragenden durchzusetzen. Also wir haben einen Bescheid, in dem uns erklärt wurde, dass das Layout einer PowerPoint-Präsentation Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist. Beziehungsweise Gestaltungselemente in dieser PowerPoint-Präsentation.
Die Präsentation will ich sehen.
Ja, die würden wir auch ganz gerne sehen.
Was man halt sagen kann ist, auch wenn es mit der Abwägung jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass das Verantwortungsverhalten ein komplett anderes ist. Es macht es zumindest einer rechtlichen Überprüfung zugänglich. Das heißt, man hat dann zumindest die Option, wobei das natürlich ist jetzt auch was uns leichter fällt, als jetzt wahrscheinlich dem durchschnittlichen Benutzer oder Benutzerin des Informationsfreiheitsgesetzes, man hat zumindest die Möglichkeit, vor Gericht zu ziehen. Und da kann man dann wahrscheinlich schon, also da wird man dann schon damit rechnen können, dass diese Abwägung tatsächlich ernsthaft getroffen wird. Ansonsten die Formulierung im Berliner IFG ist tatsächlich, um es jetzt nochmal genau zu sagen, ich es jetzt mal aufgemacht habe, soweit ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis offenbart wird oder den Betroffenen durch die Offenbarung ein nicht nur unwesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen kann, dann es sei denn, das Informationsinteresse überwiegt das schutzwürdige Interesse der Betroffenen an der Geheimhaltung. Witzig ist auch der nächste Satz. Gegenüber der Offenbarung tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer strafbaren Handlung können sich die Betroffenen und öffentliche Stellen nicht auf Satz 1 berufen. Interessant deshalb, weil das tatsächlich, da steht es explizit, im Allgemeinen ist es tatsächlich nicht unumstritten, ob Dinge, die nicht legal sind, trotzdem schutzwürdige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sein können.
Also als Beispiel dann jetzt auf höherer Ebene Volkswagen und die Abgasbetrug. Ja, okay.
Ja.
Weil man da kommt man ja nicht unbedingt in den Bereich der Strafbarkeit.
Auch interessant hier bei dem, was Simon gerade vorgelesen hat, ist dieses Regelausnahmeverhältnis. Also in der Regel sind die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten, es sei denn, das Informationsinteresse überwiegt. Also auch wenn der Anspruch nach dem IFG eigentlich voraussetzungslos ist, ist das ein Punkt, an dem teilweise argumentiert werden muss, dass es ein Informationsinteresse gibt und worin dieses Informationsinteresse liegt und warum die Öffentlichkeit ausgerechnet dieses Dokument sehen sollte. Ein Beispiel sind die Verträge zwischen Berlin und McKinsey, die nur teilweise veröffentlicht wurden. Und gerade die interessanten Teile, wer an dem Projekt beteiligt ist oder was McKinsey tatsächlich tut, sind geschwärzt worden. Mhm. Und weil eben McKinsey sagt, das ist Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Jetzt ist bekannt, dass dieser eine Vertrag mit 238.000 Euro bezahlt wird. Und das eigentlich Interessante ist es das wert gewesen? Also ist die Leistung, die McKinsey da erbracht hat, die in irgendwie dieses, keine Ahnung, was 36-seitige Dokument eingeflossen ist, tatsächlich so viel Geld wert? Ich sehe es nämlich nicht spontan. Aber vielleicht steht in dem Vertrag ja drin, irgendetwas, was das erklärt. Mhm. Und das sind eben Stellen, die wir nicht bekommen und das sind die Stellen, wo wir ganz klar sagen, das riecht so dermaßen nach Korruption im öffentlichen Bereich und persönliche Beziehungen zwischen Beteiligten, dass wir den halt ganz gerne ganz haben würden, den Vertrag.
Was in dem Zusammenhang nochmal interessant ist, auch wenn wir jetzt sagen, es gibt da eine Abwägung, ist halt auch der Vergleich nochmal mit Hamburg, weil Hamburg noch eine bessere Regelung hat im Transparenzgesetz, wo halt nicht nur eine Abwägung vorgesehen ist, sondern wo auch, und das ist eigentlich eine sehr kluge Idee, festgeschrieben ist, dass bereits bei Vertragsschlüssen mit Privaten, die gefordert sind, klar zu benennen und quasi abzusondern, was der Geheimhaltung unterliegen soll, was Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist.
Das heißt, eine Regelung zur Vertragsschließung, wie die geschlossen werden soll.
Das gibt's in Berlin auch, habe ich gerade, genau, im 4.2 des Berliner IFG steht drin, dass öffentliche Stellen sicherzustellen haben, dass Bestimmungen des Vertrages dem Recht auf Akteneinsicht nicht entgegenstehen.
Das ist was anderes.
Ja, das ist was anderes.
Das sind zwei verschiedene Sachen.
Das ist, es ist klar, aber es, also das hier, da ist auch Teil eines dieser Fälle, weil in dem McKinsey-Vertrag drin steht, dass dieser Vertrag geheim zu halten ist. Und im Bundes-IFG muss man dann immer irgendwie über die Nichtigkeit der Vertragsklausel gehen. Also du musst erst einmal sagen, dass diese Vertragsklausel nichtig ist, weil sie gegen die guten Sitten verstößt und dann, weil eben der Grundgedanke des IFG Teil der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten ist. Und hier in Berlin kannst du ganz klar sagen, es gibt ein gesetzliches Verbot. Die Vertragsklausel ist deshalb auch nichtig. Also im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus, aber es ist einfacher.
Hm, naja, gut. Naja, also, aber was ich meinte, war tatsächlich, was die
unterschiedliche Vertragsteile sind unterschiedlich zu behandeln und benennen. Ja, das ist klar, das ist natürlich wesentlich schöner, wenn das von Anfang an aufgeteilt werden kann, aber grundsätzlich die Idee ist in Berlin auch vorhanden. Es gibt dann noch den 7a.
Nein, ja, das, genau, das ist eine von den Änderungen, die ins Gesetz seit seiner Entstehung eingearbeitet wurden. Das hat den historischen Hintergrund der Privatisierung der Wasserbetriebe in Berlin. Und des Volksentscheids, den es damals gab, der darauf gerichtet war, die kompletten Vertragsunterlagen dazu zu veröffentlichen und der auch erfolgreich war. Und in dem Zusammenhang hat man damals gewissermaßen in Vorwegnahme davon gesagt, okay, dann schreiben wir jetzt ins IFG eine Regelung rein, dass das in Zukunft gewährleistet ist. bei, aber das bezieht sich tatsächlich nur auf Verträge zur Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und es gab jetzt seitdem auch noch keinen.
Das heißt, okay, Daseinsfürsorge, das heißt alles, was Wasser ist, was, also wahrscheinlich die, die hier jetzt genannt sind im Paragraph 7a, Wasser, Abfallentsorgung, öffentlicher Nahverkehr, Energieversorgung, Krankenhauswesen und dann noch die Verarbeitung von Daten, die im Zusammenhang mit hoheitlicher Tätigkeit stehen.
Ja.
Okay. Aber das hat jetzt also bisher noch keinen wirklichen Effekt gehabt.
Das hat bis jetzt noch keinen Effekt gehabt, weil wir ja auch, also insofern glücklicherweise, als wir in Berlin aufgehört haben, die Daseinsvorsorge zu privatisieren, sondern die Diskussion auch wieder eher in Richtung Rekommunalisierung gehen, was ja auch passiert ist mit dem Wasser. Aber das ist, war eine der ersten Veröffentlichungsregelungen in einem IFG.
Die S-Bahn-Verträge sind da durch an die Öffentlichkeit gespült worden. Also die Verträge zwischen Bahn und S-Bahn und die Verträge zwischen Berlin und Brandenburg bezüglich des S-Bahn.
Aber ich glaube nicht, dass die wegen...
Ich glaube, dass...
Da hat jemand eine IFG-Anfrage gestellt und die bekommen.
Nee, die sind von der BVG selber veröffentlicht.
Ja, also ja, dann, aber...
Gut, vielleicht dann, aber sie sind jetzt auf der BVG-Seite zu finden.
Ja.
Ja, ja, ich glaube, diese IFG-Anfrage von damals, die kam sogar über ein Portal namens Frag den Staat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und jetzt hat sich vor kurzem noch was geändert im IFG, weil jetzt gesetzlich festgeschrieben ist, dass alle Verzeichnisse der öffentlichen Stellen, was sind das dann, die Aktenpläne, auch online sein müssen. Aber hätten Sie das nicht vorher schon sein müssen? War das nicht sowieso schon vorher Teil des IFG?
Ja, also das ist ein Thema, was wir uns jetzt die letzten, auch speziell mich, oder die letzten Jahre sehr intensiv beschäftigt hat, weil ich mich auch so ein bisschen darin festgebissen habe, weil im Berliner IFG steht, dass, und das steht da seit 1999, dass alle öffentlichen Stellen, also erstens Aktenverzeichnisse führen müssen, aus denen der Aktenbestand hervorgeht. Klammer auf, das ist eigentlich sowieso so, weil das ist Grundlage von halt Verwaltungsorganisation, steht, glaube ich, auch in irgendwelchen anderen Gesetzen drin, dass Verwaltungen das grundsätzlich machen müssen. Und dass diese Verzeichnisse öffentlich zugänglich sein müssen. Interessanterweise hatte diese Regelung nie oder dem Anschein nach nie irgendwelche großen Konsequenzen. Also die Verwaltung scheint sich nie irgendwie mal bewusst gemacht zu haben, dass sie jetzt dieser Pflicht unterliegt, bis ich, ich glaube zuerst 2013 mal, ich glaube schon 2012 das erste Mal, nachgefragt habe, wie ist das denn eigentlich damit? Wo sind die denn? Genau, es muss bis zu 2012 gewesen sein, weil ich da, wir haben eine regelmäßige Anfrage, die wir jedes Jahr gemacht haben, zum Berliner Informationsfreiheitsgesetz, wie viele Anfragen gibt es überhaupt, an welche Behörden und so weiter. Das machen wir seit einer Weile und veröffentlichen das auch immer, weil es gibt, im Gegensatz zum Bund, gibt es in Berlin keine offizielle IFG-Statistik. Mhm. Wie viele Anfragen angehen. Und in dem Zusammenhang hatte ich dann auch mal gefragt nach, wie ist denn das mit den Aktenplänen? Da steht ja, die sind öffentlich zugänglich. Und nach sehr ausweichenden Antworten, also es fing dann an mit, ja, alles in Ordnung und die sind öffentliche Zugänge und ja, und beim Datenschutzbeauftragten ist der veröffentlicht und ansonsten ist ja eine öffentliche Zugänglichkeit dadurch gewährleistet, dass man innerhalb der üblichen Büroöffnungszeiten seinen Termin machen lassen kann und die sich angucken. Mhm. Was ja schon mal eine bemerkenswerte Aussage ist für das Verständnis von öffentlicher Zugänglichkeit, weil natürlich, klar, öffentlich zugänglich kann auch heißen, man kann einen Termin machen und sich das Dokument angucken.
Während der Öffnungszeiten.
Zugänglich. Was ja auch gerade bei der Berliner Verwaltung überhaupt kein Problem ist. Aber natürlich denkt man als erstes da eher an die Veröffentlichung und steht ja an der Veröffentlichung auch überhaupt nichts im Weg. Wir reden ja hier nicht von irgendwelchen Dingen, die irgendeiner Vertraulichkeit unterliegen können. Wir reden von Aktenplänen. Also das System der Aktenorganisation, die aber trotzdem ganz interessant sein können, weil sie ja überhaupt erstmal einen Überblick darüber verschaffen, was der Aktenbestand ist. bei der ganzen Geschichte mit den Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages wurde es ja auch über die Schiene versucht, deren Aktenpläne zu bekommen, um einzelne Anfragen zu den einzelnen Dokumenten schieben zu können. Und da sieht man als Beispiel, dass es ja eine ganz, dass das durchaus relevant sein kann.
Gut, aber ich jetzt als Nicht-Jurist und Nicht-Verwaltungs Spezi. Bringt mir das was, wenn ich so einen Aktenplan vor mir sehe und dann sehe ich Aktenzeichen so und so bis so und so ist das Thema? Habe ich da was von?
Ja, unmittelbar hat man davon nichts, sondern es ist eine Frage, man weiß dann, was der Aktenbestand ist und dann kann man halt davon ausgehend weitere Schritte unternehmen. Mhm. Aber es ist ja quasi so ein Index für das Informationsfreiheitsgesetz, was ja oft auch tatsächlich in der konkreten Benutzung ein bisschen die Schwierigkeit hat, dass die Leute ja nicht wissen, allgemein schon nicht wissen, wer überhaupt die Information hat, die sie haben wollen und wo genau die liegt und wer zuständig ist. Gut, da gibt es Regelungen, dass das im Prinzip, sag mal, benutzerfreundlich gehandhabt wird, dass solche Dinge dann an die zuständige Stelle weitergeleitet werden und so weiter. Aber man sieht, und das sieht man ja zum Beispiel auch, wenn man sich mal anguckt, was so auf Frag den Staat zum Beispiel so für Anfragen gestellt werden und wie die auch teilweise formuliert sind, merkt man schon, es gibt da so eine gewisse Lücke zwischen, die Leute wissen, welche Informationen sie haben wollen, aber sie haben prinzipiell keine Ahnung, was für eine Art von Akte die überhaupt stehen könnte. Mhm. So. Versuchen das dann halt mit allgemeinen Formulierungen, die aber natürlich für die beantwortende Stelle auch schwierig sind. Mhm. Also das ist schon was helfen kann. Und in dem Zusammenhang mit den Aktenthemen, was da wirklich bemerkenswert ist, da kamen wirklich noch mit die abenteuerlichsten Argumente von Seiten der Verwaltung, weil wir haben dann gedacht, die kriegen wir nicht veröffentlicht. Wir können uns die angucken. Okay, aber wir können ja im Prinzip, können wir die auch einfach nach Informationsfreiheitsgesetz abfragen und selber veröffentlichen, dachten wir. Hat teilweise auch funktioniert. Aber wo wir dann auf große Widerstände gestoßen sind, beziehungsweise es gab zwei Probleme. Das eine war, dass es halt offensichtlich tatsächlich einige Behörden gab, die überhaupt keine hatten.
Aber wie organisieren die denn ihre Verwaltung?
Ja.
Okay.
Oder zumindest behauptet haben, sie hätten keine. Mhm. Ganz nachvollziehbar ist es nicht in jedem Fall. Und dann haben Behörden dazu, es sind zum Beispiel einige Bezirke, wobei es da inzwischen besser geworden ist, die hatten zwar etwas, aber man hat echt, das war echt gruselig, was die hatten. Also es waren so, das war so Screenshots von Dateimanagern und so. Also wenn man nicht denkt, das kann eigentlich nicht euer Ernst sein, aber gut. Das Bemerkenswerteste war dann, die Senatsverwaltung teilweise. Wo wir dann von der Senatskanzlei das abenteuerlichste juristische Argument gehört haben, und zwar, Aktenverzeichnisse sind keine Akten. Und die müssen zwar öffentlich zugänglich sein nach IFG, unterliegen aber sonst nicht dem IFG, weil es keine Akten sind. Weil Aktenverzeichnisse sind ja keine Akten, sondern sind ja Verzeichnisse von Akten. Und deshalb keine, also ich gebe es jetzt mal so irgendwie wieder. Es ist halt eine interessante Auffassung, vor allem wenn man sich anguckt, was eigentlich im Berliner IFG steht, was Akten sind, nämlich alle Aufzeichnungen. Mhm. Also nicht ganz alle Aufzeichnungen, aber doch so weit, dass man eigentlich nicht auf die Idee kommen könnte, die Formulierung ist, alle schriftlich, elektronisch, optisch, akustisch oder auf andere Weise festgehaltenen Gedankenverkörperungen und sonstiger Aufzeichnungen.
Gedankenverkörperung,
ja. Insbesondere Schriftstücke, Magnetbänder, Disketten, Filme, Fotos, Tonbänder, Pläne, Diagramme, Bilder und Karten, soweit sie am besten
zwingen. Da merkt man dann auch, dass von 1999 ist, die Disketten sind auch noch dabei.
Tragischerweise gibt es bezüglich dieses letzten Teilsatzes, soweit sie amtlichen Zwecken dienen, Rechtsprechung der Berliner Verwaltungsgerichte, die diesen Aktenbegriff eben einengt, und das ist auch das, worauf sich diese Senatskanzlei bezieht.
Es gab den Fall war das nicht Wowereits Terminkalender, der da mal Gegenstand war?
Das war Wowereits Terminkalender, der bis zum Oberverwaltungsgericht gegangen ist, wo gesagt wurde, der Terminkalender ist keine Akte, weil er nur der Organisation von Verwaltungshandeln dient und nicht selber amtliche Zwecke beinhaltet oder ähnliches. das führt jetzt dazu, dass zum Beispiel ein Gutachten, das für die Senatskanzlei geschrieben wurde, ja nur Vorbereitung von Verwaltungswandeln sein soll und damit nicht Akte, so die Senatskanzlei, oder eben auch die Aktenverzeichnisse, die nicht selber Akte sind, weil sie ja sozusagen Meta-Akte sind. Also diese Kombination dieses Gesetzes mit der Rechtsprechung, die eventuell im Ergebnis richtig ist, aber wenn man wie immer nur den einen entscheidenden Satz aus dem Urteil rausgreift, dann ist es tatsächlich tragisch, was da alles rausgenommen wird aus dem Aktenbegriff.
Was man, also ja, wir hatten, wobei ich vermute, da hätten wir vor Gericht auch Recht bekommen, wenn wir das tatsächlich darauf angelegt hätten. Soweit haben wir es aber nicht dann tatsächlich nicht getrieben. Wir haben dann nochmal, wir haben dann tatsächlich versucht, diese Sache, mit denen wir machen, Termine vor Ort, um uns die Akten zeigen zu lassen, zu machen. Was auch unterschiedlich gut funktioniert hat, das hat halt, hat sich über Monate hingezogen. Also das war nur dabei auch um die Innenverwaltung schwierig, weil die Innenverwaltung meinte, ja, ja, aber wir müssen das erst alles gründlich prüfen, ob da nicht doch irgendwas drin ist, was nicht raus kann.
Wie sind denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann im persönlichen Kontakt? Also das wirkt dann häufig, wenn man so Antworten liest, wirkt das sehr harsch und nee, wir wollen es euch nicht geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein paar dann auch durchaus sagen, wir würden es euch gern geben, aber wir haben es gar nicht so vorliegen oder wir dürfen nicht.
Naja, in dem Fall, also bei den Fällen, wo wir dann tatsächlich vor Ort waren, wir persönlich eigentlich immer ganz freundlich. Was ich also von der Mentalität nur bemerkenswert war, war die Senatskanzlei, wo wir halt dann noch gefragt haben, okay, wir können das, die haben ja uns auch geweigert, bis zum Schluss geweigert, das nach IFG rauszugeben. Hm. Okay, aber ich meine, öffentlich zugänglich, wir gehen dahin, wir gucken uns das an, dürfen wir eine Kopie davon machen? Und wo zum Beispiel die Innenverwaltung gesagt hat, die hat uns gleich eine Kopie mitgegeben, ne? So. Ich glaube, wir haben sogar die Kopiekosten noch bezahlt. Also so, also ja, ist ja auch okay in dem Fall. Die Senatskanzlei ist ja wirklich strikt geweigert, hat gesagt, und das Argument von dem Mitarbeiter, mit dem ich mich unterhalten habe, sagt so, ja, natürlich ist da nichts drin, aber wenn wir ihnen jetzt erlauben würden, eine Kopie zu machen von diesem Verzeichnis, würden wir da mal ja unsere eigene Entscheidung, ihnen das nach IFG nicht rauszugeben, untergraben, und deshalb können wir das nicht machen. Weil damit würden wir ja inkonsistent handeln. Ich will nicht behaupten, dass ich das verstanden habe, aber
ja.
Zumindest hat sich hat er sich um mein Verständnis bemüht.
Und das hielt sich dann aber in Grenzen.
Ja.
Wie ist das denn? Wie viele Anfragen habt ihr bis jetzt so gestellt? Und wie viele sind davon erfolgreich? Ihr führt ja dann auch Statistiken zu euren eigenen Anfragen, oder?
Oh, also ob wir da irgendwo eine Statistik haben? Es ist alles dokumentiert, aber
könnt ihr sagen, wie viel Prozent der Berliner IFG-Anträge aus diesem Raum kommen?
Oh, nein. Das ist alles schwierig. Wir haben es mal versucht, beziehungsweise ich habe es mal versucht. Es sind insgesamt, also im Ticketsystem sind 178 Tickets im Tracker IFG. Also. Das ist aber Landes-IFG, Bundes-IFG. Manche Vorgänge haben mehrere Tickets, manche Tickets haben mehrere Anfragen. Und da ist noch niemand.
Wie viele Tickets?
178.
178. Also, wenn man jetzt versucht rauszufinden, wie viele. Vielleicht so 1%?
Ah, ja, weil das Besondere wahrscheinlich ist, dass die Bezirke dann sagen, sie hätten tausende IFG-Anfragen, oder?
Die haben auch tausende IFG-Anfragen. Also, sie haben zumindest tausende Eingänge, die sie als IFG-Anfragen qualifizieren. Aber dazu sind sie ja auch gehalten, Dinge, die nicht klar als IFG-Anfrage markiert sind, aber die ein Informationsinteresse zur Grundlage haben, als IFG-Anfrage zu behandeln.
Okay, das heißt, ich sage, sagen Sie mir noch, wie es mit dem Schulamt um die Ecke aussieht und die sagen, okay, ist IFG. Auch wenn ich darauf nicht Bezug nehme.
Ja, wobei das so ein bisschen rätselhaft ist und das ist auch was, wo wir nicht so wirklich hintersteigen können, weil wir auch keine offiziellen Statistiken und so weiter haben. Die Statistiken, die wir abfragen, können teilweise auch nicht stimmen. Also was sieht man, wenn man sich gerade die Bezirksstatistiken angeht, da sind dann Varianzen um ihre Größenordnung, wie viele IFG-Anfragen die angeblich kriegen und natürlich stimmt es nicht. Mhm. Also wenn man da jetzt, wir müssen jetzt mal das Beispiel gucken hier für 2015, wenn da der Bezirk Steglitz-Zehlendorf sagt, er hatte 2690 IFG-Eingänge und der Bezirk Spandau sagt, er hatte 3, dann
die aktive Bürgerschaft in Steglitz.
Dann ist das wahrscheinlich nicht darauf zurückzuführen, dass die Zivilgesellschaft in Steglitz-Zehlendorf so viel stärker ist, sondern einfach darauf, dass da die statistischen Erhebungen nicht auf der gleichen Grundlage geführt werden, beziehungsweise auch, ja.
Wisst ihr denn ungefähr, wie oft ihr geklagt habt zumindest?
Ja, das habe ich heute früh noch extra mal nachgeschaut. Ich habe das Ticket hier irgendwo offen. Es waren, glaube ich, insgesamt 9 Klagen oder so. 4 davon sind erledigt erklärt worden.
Erledigt erklärt heißt, ihr musstet gar nicht erst vor Gericht?
Nee, erledigt erklärt ist die Situation, dass wir die Klage einreichen und während des Klageverfahrens die Behörde die Akten zur Verfügung stellt und es damit hinfällig ist.
Das heißt, das sind in der Regel dann wahrscheinlich Fälle, wo die einfach nicht antworten?
Nee, das waren tatsächlich einmal ein Fall, wo die in der vorgegebenen Zeit einfach nicht fertig geworden sind und der Sachbearbeiter mir tatsächlich am Telefon gesagt hat, ja, aber wie soll ich denn jetzt Ihre Anfrage beantworten, wenn ich die Klageschrift beantworten muss? Und ich meinte, Sie müssen, weißt du, wenn Sie die Anfrage bearbeiten, dann kann ich erledigt erklären und Sie müssen die Klageschrift nicht beantworten. Eine erledigte Erklärung mussten wir abgeben, weil es aussichtslos war. Da hatten wir einfach die falsche Behörde beklagt. Wieder diese Mischverwaltung und wir haben Berlin verklagt und nicht den Bund. Und ansonsten haben wir einfach noch sehr viele Sachen offen. Das ist ein Riesennachteil bei der Durchsetzung dieses Informationsanspruchs, dass die Verwaltungsgerichte grundsätzlich überarbeitet sind und grundsätzlich Verfahrenslaufzeiten von mindestens einem Jahr haben in der ersten Instanz. Und das dauert dann halt. Noch anhängig am wohl das größte Verfahren, das wir haben, ist das jetzt in Revision gegangen zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ist mit der Bundesagentur für Arbeit. Da geht es um die Zielvereinbarung. In der Sache hat die Vertreterin der Bundesagentur gesagt, würde sie uns das Zeug ja gerne geben. Aber aufgrund Abstimmungen mit Bundesministerien ist sie gehalten, zumindest bis zum Ende durchzufechten, dass die Fraktion nicht antragsberechtigt ist als Körperschaft öffentlichen Rechts beziehungsweise als Person öffentlichen Rechts.
Das heißt, da geht es gar nicht um den Inhalt, das, was ihr haben wollt, sondern da geht es dann quasi um die Formalia. Muss das eine Einzelperson sein oder kann die Piratenfraktion als sich?
Genau, das ist... Dann haben wir Berliner Verwaltung, 3 Stück noch anhängig. Eins davon ist im einstweiligen Rechtsschutz. Das ist die Möglichkeit, das verkürzt zu machen. Und das im Informationsfreiheitsrecht sehr, sehr schwierig, weil der einstweilige Rechtsschutz eigentlich dazu da ist, einen Zwischenzustand zu sichern in irgendeinem Verwaltungsverfahren, dass eben keine Verschlechterung eintritt, entweder für die Verwaltung oder für den Betroffenen. Und
was wäre so eine Verschlechterung?
Sagen wir mal, bei einem klassische Sache ist, ist so eine baurechtliche Untersagungs- und Abrissverfügung. Mhm. Oder Nutzungsuntersagung und Abrissverfügung.
Dass die Bagger erstmal stillstehen müssen.
Genau, so dass die Bagger erstmal stillstehen müssen mhm. und dann ist eventuell eben die Nutzung schon untersagt, aber eben es muss nicht abgerissen werden. Und diesen Zwischenzustand gibt es im IFG einfach nicht. Du hast die Information oder du hast die Information nicht. Das heißt, dass die Hauptsache vorweggenommen wird mit dem einstweiligen Rechtsschutz, wenn du erfolgreich bist. Das heißt, du musst einerseits glaubhaft machen, dass dein Informationsanspruch so offensichtlich ist, dass er im Hauptsacheverfahren zu 90% oder wie auch immer durchgehen würde. Und dann musst du noch zusätzlich glaubhaft machen, dass dir nicht zugemutet werden kann, das Jahr abzuwarten, bis das Hauptsacheverfahren durch ist. Mhm. Und da sind wir jetzt, die Verträge zwischen Berlin und McKinsey, argumentieren wir unter anderem Eilbedürftigkeit wegen der kommenden Wahl, dass der Inhalt der Verträge ja durchaus sehr zentrale Aussagen über das Verwaltungshandeln der aktuellen Regierung beinhalten könnte und das durchaus entscheidend sein könnte für die Wahlentscheidung etlicher Menschen. In erster Instanz haben wir nicht recht bekommen, dass dem Beschluss ist mal wieder so eine Sache, wo man sich fragt, was sich das Gericht dabei gedacht hat, aber Gerichtsbashing bringt selten etwas. Auf jeden Fall haben wir Beschwerde eingereicht und warten jetzt, bis das OVG irgendetwas sagt.
Jetzt der Fall mit der Bundesagentur, wenn ihr da vor das Bundesverwaltungsgericht zieht, dann heißt das, ihr seid schon länger dran? Seit wann?
Oh Gott.
Wahrscheinlich schon ein paar Jahre dann.
Das ist auf jeden Fall ein paar Jahre. Dazu gibt es einen.
Also der Antrag, jetzt habe ich hier, ist vom Mai 2013.
Okay,
und der IFG-Antrag.
Und der wird ja aber wahrscheinlich dann auch nicht bis September und dem Auslaufen dieser Legislaturperiode beschieden werden vor dem Bundesverwaltungsgericht.
Unwahrscheinlich.
Da stellt sich dann eventuell ein praktisches Problem, oder? Also wenn ein Antragsteller, eine Fraktion danach vielleicht nicht mehr existiert, was passiert dann mit so einer Klage?
Ja.
Da sind wir dran an der Frage.
An der Frage sind wir dran. Grundsätzlich ist es so, wenn sich die Fraktion in Luft auflösen würde oder sterben, wie eine natürliche Person sterben würde, dann wäre die Klage unzulässig, weil ja kein Kläger mehr da ist. Nachdem eine Fraktion aber nicht so einfach wegstirbt und eine natürliche Person hätte regelmäßig Erben, sind wir jetzt am Arbeiten, falls keine weitere Piratenfraktion in der nächsten Legislatur besteht, wer uns denn beerben könnte in diesem Fall.
Das ruft nach einem Casting, wer der Erbe oder Erbe der Piratenfraktion.
Ja, das ruft nach einem Casting. Es gibt leider nicht so viele potenzielle Erben, weil zumindest vor Verwaltungsgerichten es so ist, dass um als neue Partei in das Verfahren eintreten zu müssen, eine vergleichbare Situation gegeben sein muss. Und insbesondere in dem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist es so, dass es dann halt eine andere Parlamentsfraktion sein müsste.
Mhm. Wer kommt denn da in Frage? Tja,
das wird sich zeigen.
Ansonsten wegen der Frage mit Klagen, wir haben noch, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber wir haben sicherlich einige Fälle, wo eine Klageankündigung gewisse Erfolge gezeigt hat.
Oh ja, das ist mittlerweile nicht mehr, also zähle ich nicht mehr, weil das im Berliner IFG ist eine 2-Wochen-Frist drin, die Zeit haben zu antworten. Im Bundes-IFG haben sie 4 Wochen Antwortfrist. Wir handhaben das so, dass das Schöne an dem Ticketsystem, du kannst dir das Ding 2 Wochen Wiedervorlage legen und wenn die 2 Wochen um sind, dann kommt eine Mahnung und in der Mahnung steht unsere Rechtsauffassung drin, dass wir eigentlich jetzt schon klagen könnten, aber wir sind freundliche Menschen und machen das erst nach 4 Wochen. Und nachdem wir die habe ich gar nicht in den Klageverfahren. Ich glaube, wir haben zweimal einfach nur Untätigkeitsklage erhoben nach einem Monat. Und das hat sich dann halt rumgesprochen, dass wir da eher schnell und hemmungslos sind, wenn es darum geht, die Verwaltung zu verklagen. Und deshalb bekommen wir die Antworten alle fristgemäß mittlerweile. Bei mindestens einer Behörde ist es so, dass diese Frist zielt dummerweise nur für die erste Anfrage. Das heißt, die erste Anfrage muss in 2 Wochen beschieden sein. Für die Widerspruchsentscheidung, die bei Senatsverwaltungen aus der gleichen Behörde kommt, gilt die allgemeine Frist aus dem Verwaltungsrecht und das sind 3 Monate. Und von einem Behördenmitarbeiter habe ich am Telefon gesagt bekommen, oh ja, ich habe es auf den Termin vom Fristablauf gelegt. Also die schicken tatsächlich die Widerspruchsbescheide erst nach genau 3 Monaten raus. Das heißt, was auch immer wir jetzt gerade machen, schon im Verwaltungsverfahren stellt sich die Frage nach der Nachfolge. Mhm.
Wir kommen allmählich so zum Schluss und ich habe die ganze Zeit überlegt, wir sind ja dann immer recht negativ, vor allem wenn wir in diesem Bereich so über Verwaltungshandeln reden und mir fiel aber noch ein sehr positives Beispiel ein der Berliner Verwaltung und das war das Abgeordnetenhaus selbst. Ich habe dann nämlich ein paar Anfragen gestellt zu Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes und die Vorgeschichte dazu ist ja, dass der Bundestag nach einem Urteil im letzten Jahr vom Bundesverwaltungsgericht all seine Gutachten herausgeben muss des Wissenschaftlichen Dienstes auf Anfrage und die sind dann im Februar bombardiert worden mit 3000 Anträgen und haben sich dann entschieden, all diese Gutachten von sich aus zu veröffentlichen. Und da habe ich beim Abgeordnetenhaus mal nachgefragt, was habt ihr denn so für eine Übersicht an Ausarbeitung eures wissenschaftlichen Dienstes? Hab dann ein Stichwortverzeichnis bekommen. Anscheinend gibt's zumindest nach Aussage des Abgeordnetenhauses da keine so richtige Übersicht der Titel der einzelnen Ausarbeitungen, aber ein Stichwortverzeichnis. Wo man, wenn man das so ein bisschen umsetzt, so knapp 700 Gutachten drin sind. Und das habe ich innerhalb von einer Woche bekommen und ohne Gebühren und alles gut. Und dann habe ich ein paar dieser Gutachten angewählt und habe auch die innerhalb von einer Woche ohne Gebühren anstandslos bekommen. Und dann stellt sich jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, was das Abgeordnetenhaus damit machen will. Weil ja theoretisch auch wieder hier die Möglichkeit bestünde, dass das Abgeordnetenhaus innerhalb von kurzer Zeit 700 Anträge auf Gutachten bekommt. Wisst ihr dazu was?
Nicht direkt, weil das halt ein Thema ist, aber das sind halt Dinge, die auch leider aufgrund der Strukturen, die so ein Parlament hat, gar nicht in den Ausschüssen des Parlaments besprochen werden können, Schrägstrich dürfen, sondern die für dieses Präsidium zuständig ist. Mhm. Ich vermute jetzt einfach mal, dass da in dieser Legislatur nichts mehr passieren wird. Weil es ist eigentlich, wir hatten jetzt gerade die letzte Sitzung vor der Sommerpause und nichts mehr. Die nächste Legislatur kann ich mir vorstellen, dass das Thema mal auf die Tagesordnung kommt.
Es war im Ältestenrat.
Ja.
Also ich habe Heiko das gesagt, es gibt auch eine Entschließung der Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Länder, die sagt, dass die Landesparlamente das doch bitte alles veröffentlichen sollen. Ich habe das Heiko mitgegeben in den Ältestenrat. Heiko hat das angesprochen und das stieß auf irgendwie, gut, dann sollten wir das und vielleicht machen wir das dann auch irgendwie. Also es scheint zumindest in der Praxis, beziehungsweise im Ältestenrat nicht so wirklich Begeisterung hervorgerufen zu haben und auch der Präsident scheint eventuell das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Also da ist wenig Bewegung drin. Hier wurde mir gerade gesagt, dass Leute fragen, wer Heiko ist. Heiko ist der parlamentarische Geschäftsführer der Piratenfraktion, der die Fraktion im Ältestenrat vertritt.
Also man muss auch dazu, es ist halt auch bei den, es ist halt nochmal anders, als es irgendwie im Bundestag ist. Im Bundestag ist das Volumen ja viel größer und im Bundestag kann ja jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete sowas in Auftrag geben. Hier können es nur die Fraktionen. Und natürlich ist der WPD, also bei uns heißt es WPD, wissenschaftlicher Parlamentsdienst, auch viel kleiner als der des Bundestages, sodass man da auch auch eher irgendwie, sind halt dann eher meistens so kurze Rechtsgutachten zu spezifischen Fragen. Ich glaube, alle, die wir beauftragt haben, findet man auch irgendwo bei uns auf der Seite. Was wir tatsächlich am Anfang, relativ am Anfang geschafft haben, oder wir haben am Anfang uns darum bemüht und es dann irgendwann geschafft, ist, dass auf diesen WPD-Gutachten nicht mehr draufsteht, dass die urheberrechtlich geschützt sind und nicht veröffentlicht werden dürfen. Mhm. Das war am Anfang der Legislatur, stand das da noch drauf und dann in den Diskussionen festgestellt, dass es ja eigentlich gar nicht nötig ist, da eine Veröffentlichung zu verbieten, vor allem weil ja die den Fraktionen freigestellt sein sollte, die von ihnen beauftragten Gutachten auch zu veröffentlichen. Haben wir dann erfolgreicherweise durchgesetzt. Ja.
Beim Bundestag steht es allerdings weiterhin drauf, auf deren Gutachten, ja, obwohl die veröffentlicht werden.
Ja, ja, das ist ein bisschen wunderlich. Was es halt gibt, ist so eine Sperrfrist für beauftragte Gutachten, wo quasi in einer gewissen Zeit lang, also auch innerhalb im Haus, das Gutachten nur, oder die Ausarbeitung nur der Fraktion zugänglich ist, die sie beauftragt hat, oder der Fraktionen. Um quasi so eine Möglichkeit zu haben, darauf aufbauend eine Behandlung, aber die ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die offiziell ist.
Ich habe vor allem nirgendwo eine echte Regelung dazu gefunden.
Ist auch nicht so richtig explizit irgendwo geregelt. In aber
ist das nicht ein gutes Schlusswort? Es ist nicht so explizit.
Es ist tatsächlich eine von den. Es gibt so eine Sache, was man jetzt vielleicht irgendwie an der Stelle sagen kann, was man eigentlich bräuchte, und das geht so ein bisschen unter dem Stichwort Parlamentsinformationsgesetz laufen. Das sind solche Dinge, müssten halt eigentlich gesetzlich geregelt sein irgendwo. Das Problem ist ja, dass das Parlament ja ein bisschen aus dem Anwendungsbereich des IFG rausfällt, jetzt an der Stelle nicht. Aber das ist ja auch immer rechtlich umstritten. Das war ja auch beim Bundestag war das ja auch ein langer Streit. Wäre es schon ganz gut, solche Sachen mal explizit zu regeln. Und das ist eine andere Sache, die ich schon angesprochen habe, was auch in Parlamentsinformationsgesetz fallen könnte, wäre diese Sache mal die Informationsrechte des Parlaments, die es gegenüber dem Senat hat, mal auf eine Weise zu regeln, die zumindest mit dem IFG gleichwertig ist, was die Formalien angeht, damit man diese komische Hilfskonstruktion nicht benutzen muss. Das ist jetzt natürlich ein Thema, was jetzt mit Spezialinteresse von Parlamentariern ist, aber vernünftig wäre es schon. Ja.
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 Das war der Überblick IFG in Berlin aus Fraktionssicht. In 3 Monaten, nicht weniger als 3 Monaten, ist Wahl.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Vielleicht ist darauf dann auch bald wieder nochmal eine Wahl. Wer weiß das schon so genau? Und ich danke euch vielmals.
Danke dir.
Ja. Ja.
Und die ganzen Notizen, die kommen dann hier drunter, und da kann man sich dann nochmal ein bisschen für die IFG-Nerds mehr reinlesen. Gut, ja. Dann tschüss.
Tschüss.
Ciao.